Jeder von euch kennt es. Es passiert irgendwas in deinem Leben, wo du plötzlich das Gefühl hast, der Boden unter deinen Füßen ist weg und du fällst und fällst und fällst. Und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, du weißt nicht mehr, wo du dich festhalten kannst, du weißt nicht mehr, wo du eigentlich noch stehst. Und niemand ist da, der dir helfen kann. Niemand ist da, der dich hält, der dir sagt, hey, in diese Richtung oder halt dich da dran fest, sondern du kommst dir vor, wie vielleicht in so einem Niemandsland, wo du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, du nicht weißt, was eigentlich mit dir und in deinem Leben gerade abgeht. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch sowas kennt. Zum Beispiel, da ist ein junger Mann, der hat gerade sein Studium zum Bauingenieurwesen abgeschlossen und hat gerade seine Abschlussfeier hinter sich, bekommt seinen Bachelor oder Master, was auch immer, gerade in seine Hand und denkt sich, jetzt starte ich durch. Aber irgendwie findet er keinen Job. Er landet wieder bei dieser Firma, wo er schon jahrelang ein unbezahltes Praktikum gemacht hat, weil er eben keine Anstellung findet. Mal wieder. Und mal wieder ist er wieder in sein altes Zimmer bei seinen Eltern eingezogen, zu Mama und Papa, weil er sich eben kein anderes Zimmer, keine WG leisten kann. Und er jobbt auch wieder bei derselben Firma, wie schon vor dem Studium, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aus allen Wolken gefallen. Oder die Mutter läuft durch die Wohnung und entdeckt an der Wand ein Bild, wo sie mit ihrer Familie abgebildet ist. Und das Bild ist schon über 10 Jahre alt. Und das schaut sie in die Augen ihrer damals 7-jährigen Tochter. Die Augen sind voll Liebe, Unschuld. Und sie macht so einen glücklichen und friedlichen Eindruck. Und heute ist die Tochter 17. Voller Rebellion und Widerstand und Zorn. Und in diesem Haus ist das Leben wirklich interessant. Denn die Mutter schaut auf das Bild und fragt sich, wo ist mein kleines Mädchen hin? Und plötzlich kommt so eine Art Depression in ihr Leben und sie weiß nicht, woher. Und sie weiß auch nicht, ob es wieder weggeht. Aber immer wieder, wenn sie in dieses Tal so einer Depression fällt, hat sie den Eindruck, dass auch das Gebet nichts aufrichten kann. Dass Gott einfach scheint, Ewigkeit weg zu sein. Und sie wieder aus allen Wolken fällt. Oder man sagen kann, herzlich willkommen in so einem Niemandsland. Ich selber war mal auf einem Fußballspiel, man glaubt es kaum, tatsächlich. Die Trikots waren mir schon immer zu klein. Und das Spiel war zu Ende und plötzlich kommt ein Kumpel auf mich zu und sagt, Pierre, bei euch zu Hause brennt's. Nichts ahnend springe ich auf mein Fahrrad und radel los. Mit dem Trikot, mit den Kickschuhen, alles noch so, wie ich es hatte. Und diese 5 Minuten vom Sportplatz bis nach Hause kommen einem vor wie die Ewigkeit. In unsere Straße eingebogen, schon überall Blaulicht zu sehen, der Rauch stieg auf und unsere kleine Straße wurde zum Treff der ganzen Stadt, darf ich nicht sagen, Dorf. Was erwartet mich? Ist jemand verletzt? Hoffentlich sind meine Fußballsachen noch ganz. Und die Angst, die ich in diesen 5 Minuten hatte, diese Gedanken, die einem da durch den Kopf schießen, die wünsche ich keinem. Also ein Fußballspiel, eine kurze Nachricht, ein Hausbrand, 5 Minuten Angst und Sorge. Und wieder falle ich aus allen Wolken. Oder herzlich willkommen im Land dazwischen. In so einer zerbrochenen Welt, in der wir leben, warst du auch schon in so einem Land dazwischen? Bist du auch schon aus allen Wolken gefallen? Warst du auch schon in so einem Niemandsland? Oder du bist vielleicht gerade mittendrin. Und es geht dir genau so. Und falls nicht, dein Tag wird noch kommen. Und klar stellen wir uns dann diese Frage, was unser Gott tut in solchen Zeiten. Das Chaos einfach über einen übermannt und man nicht mehr weiß, wohin. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und folgende Geschichte betrachten. Und man könnte sogar sagen, wenn du dich in Niemandsland befindest, dann findest du dich genau auf der Karte hier. Du bist genau an dieser Stelle. Ihr seht zur linken Seite grün Ägypten, zur rechten Seite Israel. Und genau da mittendrin, etwa an dieser Stelle bist du, beziehungsweise an dieser Stelle waren die Israeliten unterwegs in der Wüste. Weil Gott hat Mose zum Pharao geschickt, damit er sein Volk ziehen lässt. Weil Gott nämlich gesagt hat, ich habe das Leid meines Volks gesehen, ich habe ihr Hilfeschrei gehört und ich bin besorgt um sie, denn ich werde kommen und sie aus dem Land der Sklaverei befreien, in das Land der Verheißung. Also letztendlich, jetzt bin ich viel zu klein, stelle ich gerade fest. Da raus, da rein. Und dazwischen ist ein Land. Das Land dazwischen. Gott hat aber nie davon erzählt, dass sie da drin, jetzt bin ich wieder zu klein, dass sie da drin sein werden, sondern sie gehen aus Israel raus in das verheißene Land. Oder aus Ägypten raus ins verheißene Land Israel. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir dann natürlich, dass sich die beiden Länder ähneln. Sie sind beide grün. Es war das Land der Sklaverei, aber fruchtbar. Israel ebenfalls. Denn es heißt ja über Israel, dass in diesem Land Honig und Milch fließen wird. Aber das Volk ist also in diesem Niemandsland. Aber was haben denn die dort gegessen? Manna. Aber was bedeutet Manna? Man kann es so grob übersetzen wie, was ist das? Denn eines Morgens, als das Volk aufstand, waren diese Flocken am Boden und die Leute fragten sich, was ist das? Also bedeutet Manna, was ist das? Und Gott hat in seiner Gnade dieses Volk mit diesem Manna versorgt. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und am nächsten Tag wieder, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Und an dem Tag danach, und an dem Tag danach, an den Wochen danach, an den Monaten danach. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein, im 4. Mose 11, wo dem Volk diesem Manna, man könnte schon tatsächlich sagen, aus den Ohren herauskommt. Und wenn ich das richtig berechnet habe, wurden sie schon über 2 Jahre mit diesem Manna versorgt. Zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Den Text, den ich euch vorlese, muss man vielleicht auch so mit einer bisschen weinerlichen Stimme lesen, ja, um es besser nachvollziehen zu können. Da heißt es Folgendes. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten hatten und aßen und die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun ist aber unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts anderes als, was ist das? Es war aber das Manna, wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedecholachherz. Also dieses Denken, dass in dieser Wüste nichts wächst, steckt doch in jedem von uns, oder? Aber das stimmt nicht, weil ich glaube, dass man, wenn man aus allen Wolken fällt oder in so einem Niemandsland ist, es auch einen fruchtbaren Boden gibt. Und zwar ein fruchtbarer Boden für die Klage. Habt ihr schon mal eine Zeit des Mangels erlebt? Also immer wieder das Gleiche gegessen. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, sehe ich keine Generation, vielleicht, bitte entschuldigt, doch, ich sehe vielleicht den einen oder anderen, der nach der Nachkriegszeit vielleicht eben nur Kartoffeln bekommen hat. Ja? Und wir das eigentlich selber gar nicht kennen. Und jetzt haben wir vorhin über mein Grillen gesprochen. Ein Wochenende lang Fleisch ist schon anstrengend, das sage ich euch. Aber ich kannte eine andere Zeit. Das ist schon Ewigkeiten her. Da gab es in meinem Leben mal wieder so eine Phase, ein bisschen abnehmen. Ein bisschen abnehmen wäre nicht schlecht. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, mit meiner Mama zusammen eine Kohlsuppendiät durchzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist schon echt Ewigkeiten her. Aber ein paar Tage Kohlsuppe. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Tag 1. Meine Mama macht die beste Kohlsuppe der Welt. Ja, und gibt sie mir mit zum Frühstück. Sitze ich in meinem Geschäft, morgens um 9:30, denke ich, Hunger, Dose auf, Kohlsuppe, perfekt. Noch kurz in der Mikro warm gemacht, gar kein Problem. Nachmittags gegen 15 Uhr, Hunger, Mittagessen im Geschäft, Cool, Kohlsuppe, kein Problem. Mikrowelle, tick. So, Abendessen, komme ich nach Hause. Ich weiß nicht, was meine Mama da für Gedanken hat. Auf jeden Fall hat sie Rindsrouladen gemacht. Und ich komme rein und rieche das sofort. Und ich komme rein und denke, geil, Rindsrouladen, aber Kohlsuppe. Mit Abendessen, mit der Familie, alle schön Rindsroulade, Rotkraut und so weiter. Und der Pierre, Kohlsuppe, gnadenlos durchgezogen. Tag 2. Kohlsuppe zum Frühstück, Kohlsuppe zum Mittagessen. Abends kam ich nach Hause, vorm Training saß mein kleiner Bruder am Tisch. Ich saß am Tisch mit der Kohlsuppe, mein kleiner Bruder kam dazu. Und was hat er in der Hand? Ein Döner. Und was macht er? Sitzt sich vor mich hin und sagt, Pierre, das hältst du eh nicht durch, willst du mal probieren? Und ich sage, nur weiche von mir, Satan. Durchgezogen, danach ins Fußballtraining. Also niemals Sport machen und vorher Kohlsuppe essen, das ist ein bisschen... Ich habe gehofft, es gibt ein bisschen mehr Speed, aber hat nichts gebracht. Tag 3. Das Frühstück habe ich ausfallen lassen. Mittagessen habe ich noch durchgezogen und am Abend habe ich die ganze Sache beendet. Also was ich euch damit eigentlich verdeutlichen möchte, ist, dass wir das Volk in der Wüste sehen und sie klagen über das Essen. Und wir stellen uns vielleicht über sie und denken, hey, das sind doch Idioten. So würde ich doch niemals mich verhalten. Bist du dir da sicher? Falls doch, empfehle ich dir mal Kohlsuppendiät. Ich denke, es wäre besser, dass wir uns eben nicht über das Volk stellen und runterschauen, sondern dass wir versuchen, uns in diese Situation hineinzuversetzen und mit ihnen unterwegs sind und wir uns klar machen, dass wir in den entsprechenden Umständen doch genauso uns beklagen würden. Und es geht ja auch nicht darum, dass sie sich über das Essen beklagen. Nein, sie klagen nämlich dann über Gott. Weil sie sehnten sich zurück nach Ägypten und bringen damit zum Ausdruck, uns ging es viel besser in Ägypten. Und als Sklaven ging es uns besser als jetzt. Weil Gott, ohne dich ging es uns besser. Also dieses Niemandsland ist fruchtbarer Boden für die Klage. Und wenn du in so einem Niemandsland bist, dann ist dein Herz gefährdet, weil du kommst ziemlich schnell in dunkle Gebiete. Aber die große Frage, die ich mir da stelle, ist dann, wo ist denn Mose? Weil erinnern wir uns zurück, dass Mose ja eigentlich diesen Auftrag gar nicht wollte. Wie geht es denn dem Anführer? Weil er ist doch der Fels in der Brandung. Das Gebet von Mose, das ich gleich lese, ist wohl eines der ehrlichsten Gebete in der ganzen Bibel. Und du hörst jetzt, wie Mose frustriert betet und achtet mal darauf. Mose spricht hier immer wieder von ich, mich, meiner, mir und diese bildliche Sprache. Wir bleiben im 4. Mose 11, ein paar Verse später. Ab Vers 10. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes, da entbrannte das Zorn des Herrn so sehr und auch Mose verdroß es. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade von den Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn all das Volk empfangen und durchgeboren, dass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen wie eine Amme ein Kind, trägt in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich denn das Fleisch nehmen und es all diesem Volk zu essen geben? Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Und ich mag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Und jetzt kommt eine Fürbitte. Willst du aber doch so mir tun, so töte mich lieber sofort. Wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Hey, wir bekommen da den Eindruck, dass Mose einen ziemlich schlechten Tag hat. Denn es ist sein einziges Gebetsanliegen, Gott töte mich sofort. Also dieses Niemandsland hat nicht nur fruchtbaren Boden für die Klage, sondern auch für einen emotionalen Ausbruch. Das Bild, was hier Mose gebraucht, ist von einem Menschen, der eine Last trägt, die ihm durch die Finger gleitet. Er sagt es ganz deutlich, es ist mir zu schwer. Ich kann es nicht mehr mit mir herumtragen. Ich kann es nicht. Welche Stimme hörst du? Abgesehen von der Stimme Mose. Es ist zu schwer. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich höre eine Stimme von einer jungen Frau, die von einem Arzt zum nächsten rennt und keiner weiß, was sie hat. Noch mehr Tests, noch mehr Untersuchungen und sie zerbricht daran. Und sie kann es nicht mehr aushalten. Oder ich höre die Stimmen von Eltern, die nachts in ihrem Bett liegen und sich fragen, wo steckt denn unser Junge wieder? Und sie kommen an den Punkt, an dem sie sagen, wir halten das nicht mehr aus. Es wird uns zu schwer. Oder ich höre die Stimme eines Mannes, der gegen das Alleinsein kämpft. Und er kommt an den Punkt, wo er sagt, ich kann es nicht mehr tragen. Er liegt nachts im Bett und es kommt ihm so vor, als hätte jemand einen Schlauch an ihn angestöpselt und zieht seine ganze Energie aus ihm heraus. Jeder von uns kommt früher oder später genau an so einen Punkt. Jeder von uns kann sich mit so etwas identifizieren. Wir kommen irgendwann mal an einen Punkt an, an dem wir zerbrechen, weil unsere Aufgaben, unsere Verantwortung, unser Leben uns einfach überfordert. Ich kenne solche Situationen. Das ist keine 2 Wochen her, da ruft mich mein Vater an und sagt, der Mama geht schlecht. Meine Mama kämpft seit Jahren gegen den Krebs und er ruft mich morgens an und ich weiß sofort, wenn mein Papa mich morgens 7 anruft, irgendwas stimmt nicht. Und der Arzt sagt, bereitet euch auf alles drauf vor. Und ich denke, als Hauptamtlicher kann ich mich gut hinter einer Rolle verstecken, um mit dem Tod umzugehen. Aber wenn es die eigene Mama betrifft, dann hilft das alles nicht mehr. Und dann zu überlegen, hey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und glaub mir, ich dachte, ich bin in so einem behüteten Zuhause aufgewachsen. Ich dachte, ich bin vorbereitet auf solche Tage. Aber ich glaube, ich war nicht vorbereitet auf vielleicht auch Jahre der Enttäuschung. Das Niemandsland ist ein fruchtbarer Boden für emotionale Ausbrüche. Weil Mose ist dabei daran zu zerbrechen an diesem Punkt. Er ist nicht nur müde, er ist schon lange über die Grenze geschossen. Er ist fix und alle. Er zerbricht daran und sagt, Gott, ich kann es nicht mehr tragen. Ich kann es nicht. Aber wie wird Gott wohl mit diesem Typen umgehen? Wie wird er ihm begegnen? Weil genau das will ich ja wissen. Nicht nur zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, sondern um herauszufinden, wie unser Gott der Gnade auch in so einer Situation in deinem Leben umgehen möchte mit dir. Wo wir zerbrochen sind und entmutigt, völlig ausgelaugt, ohne Perspektive für die Zukunft. Wie wird Gott auf Mose reagieren? Ein paar Verse weiter, Kapitel 4, 4. Mose, sorry, Kapitel 11, Verse 16 bis 17. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtsleute sind, und bring sie vor die Stiftshütte und stell sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht alleine sie tragen musst. Also was hier passiert, ist, Gott versorgt seinen zerbrochenen Diener. Wir sehen hier, dass das Niemandsland nicht nur eben fruchtbarer Boden für die Klage oder auch so einen emotionalen Ausbruch ist, sondern auch für Gottes Versorgung. Gott hat für Mose und das Volk vorgesorgt. Dieses Zelt Gottes war keine Kathedrale, es war ein Ort der Anbetung, den man eben auf- und abbauen konnte und mitnehmen konnte. Und dieser Ort war nicht ein Treffpunkt für die Leute unter sich, sondern es war der Ort, an dem sie Gott begegnet sind. Es stand auf die Gegenwart Gottes unter sein Volk. Und Gott will, dass Mose mit 70 Anführern kommt an das Zelt und keine Ahnung, wie das funktioniert. Bitte fragt mich nicht. Aber Gott sagt, dass er einen Teil von seinem Geist nimmt und es auf die anderen legen möchte. Und Mose wurde für diesen Auftrag vom Heiligen Geist mit besonderen Gaben, mit einer Kraft beschenkt, um das Volk eben aus dem Land herauszuführen. Und Gott sagt, ich werde von diesem Geist etwas nehmen und es auf die anderen 70 legen. Das heißt, wir haben von jetzt auf nachher 70 kleine Moses. Also Gott versorgt. Kann sein, dass er das immer noch tut. Weil genau diese Frage stellen wir uns doch immer wieder in solchen Situationen. Ist Gott gut und voll Gnade? Stimmt das wirklich, dass Gott uns gerne versorgt und sich um uns kümmert? Also keine Ahnung, wie Gott für dich Versorgung schafft, während du vielleicht in so einem Niemandsland unterwegs bist oder wenn du gerade keine Arbeit hast. Aber dann wird Gott dich trotzdem versorgen. Er schenkt dir vielleicht die Kraft, dass du dich eben nochmal hinsetzt und nochmal 4 Bewerbungen schreiben kannst und 3 Anrufe tust. Oder manchmal schenkt uns Gott auch eine Zufriedenheit, dass wir auf gewisse Dinge im Leben verzichten können, auf die wir früher eben nicht verzichten konnten. Weil Gott möchte dich versorgen, indem er dich eben aus diesem Loch herausholt. Aber vielleicht ist es heute auch so, dass Gott noch einen weiteren Tag dich da durchtragen möchte in diesem Loch. Es kommt vielleicht auch eine E-Mail von einem guten Freund, der dir dabei hilft, vielleicht auch da durchzukommen. Oder du bekommst einen guten Rat von einem Seelsorger, damit du eben weitergehen kannst, den nächsten Step. Oder jemand spricht dir einfach den Segen Gottes zu oder einen Vers, weil Gott liebt es, dich zu versorgen. Die große Frage ist immer nur, bist du bereit dafür? Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch mit der Geschichte geht. Und natürlich habe ich mich gefragt, warum? Warum ausgerechnet in der Wüste? Weil dort wächst doch nichts. Warum muss das Volk ausgerechnet, das schon über 2 Jahre in der Wüste ist, da drin bleiben? Das ist doch eigentlich ein hässlicher und schrecklicher Ort. Was bezweckt Gott damit? Ich glaube, dass das Wüstenland dafür da ist, damit wir verändert werden und auch geistlich wachsen. Das Volk hat die Wüste gebraucht. In Ägypten waren sie keine Menschen, die Gott von ganzem Herzen nachfolgten. Es waren ehemalige Sklaven, die über Jahrzehnte vom Götzendienst geprägt waren. Und sie sind auf dem Weg ins verheißene Land. Und sie sollen Gott repräsentieren. Aber sie waren nicht bereit dafür. Die Zeit in der Wüste war dafür da, damit sie Menschen werden, die Gott von ganzem Herzen folgen und die Verheißung Gottes leben. Darum sind sie in der Wüste. Und Gott will ihnen immer wieder und immer wieder die Frage stellen, vertraust du mir? Der nächste Schlag kommt und er fragt, vertraust du mir? Sie haben kein Wasser, sie haben nichts zum Essen. Vertraust du mir? Der Pharao ist euch auf den Fersen und will euch töten. Vertraust du mir? Die Ernte ist schlecht und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Vertraust du mir? Genau dafür ist die Wüste da. Das Niemandsland ist so ein perfekter Boden für eine innere Verwandlung. Und genau an solchen Punkten in unserem Leben lernen wir beten. Weil da, wo Chaos herrscht, lernen wir die Gemeinschaft mit anderen Christen zu schätzen. Und dieses Land, wir hassen es ohne Ende. Keine Frage, aber es bringt Frucht, die Ernte hervor, die wir unbedingt sehen wollen. Und jeder kennt die Phrase, dass die Zeit alle Wunden heilt. Aber das stimmt nicht. Weil wenn du mit 32 Jahren verletzt wirst, dann entscheidet in dem Moment deine Reaktion darauf, im Umgang mit Gott, wie dein Leben mit 42 ist. Und wenn du mit 42 dein Herz gebrochen wird, dann entscheidet deine Reaktion darauf, im Umgang mit Gott, was mit deinem Herz passiert, wenn du 52 bist. Also egal, was passiert, da wo dein Herz hingeht, entscheidet, wer werden wir mal sein. Und ich muss euch bekennen, ich muss die Klage nicht einladen, zu mir zu kommen. Weil wenn ich nach Hause komme, dann ist die Klage schon lange da. Die hat ihre Klamotten in meinen Schrank gelegt. Sie macht sich gemütlich auf meinem Platz, auf meinem Sofa. Ja, sie wäscht ihre Wäsche und wühlt sich durch meinen Kühlschrank und sucht sich irgendwas zum Essen. Und selbst wenn meine Frau und ich versuchen, die Klage aus unserem Haus rauszuschmeißen, kommt sie hinten durch die Terrasse wieder rein und ihr wisst ja, die Klage widersteht keiner Zwangsräumung. Aber ich habe mal gelernt, eine gute Bewegung verdrängt eine schlechte Bewegung. Also die Lösung ist letztendlich, um die Klage loszuwerden in unserem Leben, ich muss andere Gäste einladen, dass die sich bei mir einziehen. Und den Gast, den ich einladen will, ist Vertrauen. Ich fange an zu beten und sage, Herr, hilf mir, dir zu vertrauen. Ich verstehe das zwar alles nicht und ich weiß nicht, was es heißen soll. Ich kann es überhaupt nicht einordnen, aber ich will dir vertrauen. Hilf mir jetzt zu vertrauen. Und wenn dann die Klage mal wieder einziehen möchte, dann merkt sie relativ schnell, dass sie keinen Platz mehr hat. Weil das Vertrauen hat sich breit gemacht in unserem Haus, in unserem Leben und sitzt mit uns an einem Tisch. Weil Vertrauen schmeißt Klage raus. Denn das sind keine guten Zimmernachbarn. Was will ich damit sagen? Dass die Zeit, die du am meisten hast und ablehnst, dass Gott da das tiefste Werk in dir tut. Das Land, dieser Boden, den du nicht mehr sehen willst, ist vielleicht der Ort, wo Gott die Frucht hervorbringt und auch wachsen lässt, die du so dringend brauchst in deinem Leben. Und das ist das, was ich dir wünsche. Dass Gott dich in deinem Niemandsland segnet und dich auch tröstet und in deiner Trauer und deiner Freude es zunehmen lässt, dass das Vertrauen wächst und du dich nicht fühlst, wie aus allen Wolken gefallen. Weil Gott liebt es. Gott liebt es, dich in deinem Niemandsland zu versorgen.